This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com/podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com/podcast. That's monarchmoney.com/podcast for your free trial. monarchmoney.com/podcast.
Ach du Scheiße, das ist schwarzer Nagellack.
Ja, ich habe gerade auch gedacht, wieso willst du dir die Fingernägel schwarz lackieren?
Nein, ich wollte das Dach, das wäre Überlack.
Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rieke, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
So, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns, dass wir jetzt nach 3 Stunden einrichten unser Setup stehen haben und es jetzt endlich losgeht. Mikrocheck. Ich hoffe, es funktioniert. Ich guck mal. Jo, ich sehe was.
Ja, schön. Also ich habe jetzt einen schwarzen Nagel.
Einen schwarzen Nagel. So.
Ich muss mir jetzt während der Podcast-Folge überlegen, ob ich alles schwarz mache. Ich schau mal.
Aber du willst dir dann während der Podcast-Folge auch die Fingernägel lackieren?
Nee, ich überlege mir das jetzt. Ich schau mal.
Ah ja,
also gut. Ob ich schwarz oder nicht.
Okay, so. 5 vor 12. Wir fangen mal an. Ne?
Wir haben auch was zu feiern.
Ach, wir haben krass was zu feiern.
Ich wollte eigentlich mit einem Prosecco anstoßen, aber nach den letzten 3 Stunden dachte ich mir, okay, jetzt erstmal Kaffee.
Da ist Bier drin.
Später Prosecco.
Früher im Job haben wir teilweise wirklich freitags, wenn um 5 erst die Happy Hour angefangen hat, haben wir manchmal um 3 auch schon mit einem Bierchen in der Kaffeetasse angefangen.
Ja, wir in der im Krankenhaus nicht, da war es erst 16.30 Uhr bei der Übergabe. Nur die Wochenenddienst hatten, die waren raus. Mhm. Aber sonst war immer schön Freitagnachmittag.
Ja, wir haben was zu feiern. Also ich habe was zu feiern.
Ich feiere mit dir, weil ich kann jetzt mit dir feiern.
Ja, geil, weil ich habe abgestillt. Wir haben es echt geschafft. Ich habe es echt geschafft, abzustillen. Es ist, hat ja echt, diese Reise war ja für mich richtig crazy. Mental im Vergleich zum ersten Mal stillen, bei dem ich irgendwie 11 Monate gestillt habe. Aber es war bei dir ja ähnlich.
Ja, ja.
Und ich weiß auch noch ganz genau, als du dann versucht hast, den Kleinen auch abzustillen. Und bei uns war es ja so auch heftigst. Also sie hat jetzt irgendwann vor ein paar Tagen gesagt, meine Bubis. Und das wirklich so richtig überzeugend und guckte mich an und sagt dann Hand, Hand. Und dann schiebt sie immer ihre Hände unter mein T-Shirt. Aber es reicht. Also ich habe es ja letztes Jahr probiert und es hat überhaupt leider gar nicht funktioniert, was mich ja mental echt richtig gestresst hat, weil ich eigentlich auf eine Hochzeit alleine fahren wollte, was nicht funktioniert hat. Und dann habe ich, wir haben es einfach gelassen. Jetzt ist sie 19 Monate alt und ich wusste, jetzt war das Momentum war einfach da. Nicht krank. Ich habe sie den ganzen Tag über gar nicht mehr gestillt. Ich habe es, also vorher habe ich sie ja auch tagsüber noch gestillt und wollte eigentlich sie erst nachts abstillen, bevor ich irgendwie tagsüber stille oder abgestillt hätte. Und das hat nicht funktioniert. Und für uns war der Weg genau wieder ganz klassisch. Tagsüber komplett raus. Dann habe ich nur noch nachts gestillt und morgens. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt versuche ich es nochmal. Zwischen 10 und 4 Uhr morgens. Gibt nichts. Die Milchbar ist geschlossen. Was natürlich auch die Folge hatte, ist, dass ich echt viele Nächte nicht geschlafen habe.
Aber das ist so krass. Ja? Also ich finde es schon auch krass. Boah, sie hat halt auch einfach ein krasses Naturell, muss man sagen. Ich muss auch sagen, als ich den zweiten abgestillt habe, und das ist ja bis heute so, ne? Also der ist ja einfach immer noch super, super anhänglich. Und ich habe dann auch mal so es geschafft, 2 Tage nicht zu stillen. Dann hat er mich wieder rumgekriegt.
Oh, ich weiß das
dann habe ich noch mal gestillt. Und es ist ja heute genauso. Also es ist bei allen, er versucht es immer, bei allem über seine emotionale Schiene mich umzukriegen. Und ich würde auch sagen, es klappt auch in 50% der Fälle. Und da habe ich mich gestern mit einer Freundin unterhalten, weil ich wollte den Kleinen, der wollte zu seinen Freunden zum Spielen. Und die waren aber noch nicht da. Ich war ein bisschen zu früh, weil ich hatte noch einen Friseurtermin. So, dann habe ich ihn versucht abzugeben und ich war echt ein bisschen im Stress. Und die waren vom Schwimmkurs noch nicht zurück. So, dann, aber die Mutter war zu Hause, Au-pair war mit dem beim Schwimmkurs und er wollte partout nicht bleiben. Und dann einen Stress gemacht, okay, gut, habe ich gesagt, alles in Ordnung, ich warte. Ne, innerlich ist mir echt alles explodiert. Und dann habe ich sie gestern gesehen, die Mama, und die gemeint, das war so witzig. Weißt du, du warst weg.
Und dann war direkt ganz
viel. Und dann war der so der Kommandeur den ganzen Nachmittag, ein breites Ego gehabt, Selbstvertrauen. Ich dachte, das ist so eine linke Bazille manchmal. Echt, der kriegt mich echt immer rum. Und
oh
das
Mann.
Ist, aber ich, und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und meinte sie, weil es ging dann auch ums ins Bett bringen Thema und wer, ob man sich daneben legt oder nicht. Und wir liegen ja immer noch.
Aber das ist auch gut. Ich finde, das ist auch wichtig.
Genau, aber sie sagte, es ist halt so, man muss selber krass überzeugt sein, dass man es nicht mehr möchte und dann klappt es auch.
Mm.
Und ich glaube, das ist mit dem Abstellen genauso. Man muss wirklich krass.
Ja, aber ich war so weit.
Ja, genau,
aber
du warst so weit.
Ihr Wille war so krass stark, als wir es das erste Mal versucht haben und mein Mann ist eingeknickt. Das war der Fehler, weil der es nicht ertragen hat, wie die nachts dann geweint hat. Und ich war eigentlich so fertig. Ich hätte einfach Schlaf gebraucht, ne? Und das hat halt nicht funktioniert. Und da habe ich auch mit ihm eine richtig krasse Krise gehabt dann. Irgendwie 1, 2, 3 Wochen, weil ich so sauer war,
ja, klar,
und so wütend.
Ja,
ja, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, meine Brüste rauszuholen nachts. Und ich einfach nur schlafen wollte. Es war mein innigster Wunsch, einfach zu schlafen.
Mhm.
Und ich meine, wir haben das dann ja auch danach dann gemacht, als wir dann wieder aus dem Urlaub gekommen sind, der dann für mich nicht so schön war. Und ich auch die Hochzeit absagen musste von einem sehr guten Freund, weil ich das... Weißt du, ich wäre auch da hingegangen und ich wäre emotional, wäre ich einfach für eine Hochzeit, ich wäre total fehl am Platz gewesen. Ich glaube, ich hätte so viel Negativenergie ausgestrahlt, dass ich, das hätte ich, wollte ich keinem antun. Und deswegen habe ich es dann auch abgesagt kurzfristig, weil ich auch keinen Bock hatte, sie mitzunehmen. Die Oma war dann nicht fit, weißt du, und das hätte für mich noch so viel Druck irgendwie ins System gebracht, dass ich das absagen musste. Was blöd ist, ne? Weil das ist schon ein sehr guter Freund von mir, das hat mich schon belastet, eine sehr, sehr lange Zeit danach,
ja,
nicht da zu sein. Aber jetzt hat es funktioniert. Also wir haben's, ich habe es ja noch mal probiert und ich wusste, okay, so 19 Monate, it is. Ne? Und habe dann tagsüber komplett reduziert und sie hat es auch geschafft und es war auch alles gut. Und sie hatte dann ja noch einen Infekt, weißt du noch, wo ich echt froh war, dass ich sie noch gestellt habe, wo sie so schlimm Magen-Darm hatte. Dass wir nachts, also es war ja vor Weihnachten, wo ich echt... wir fast in die Klinik gefahren sind, weil so heftig Magen-Darm habe ich noch nicht beim Großen erlebt. Und da war ich tatsächlich wirklich froh, sie noch zu stillen. Und
aber ich finde ja das Krasse mit dem Schlaf.
Ja, ja.
Hat sich's bei dir krass verändert. Und das ist ja auch manche. Ich habe eine andere Freundin, die hat gerade nach 14 Monaten abgestellt. Die hat gemeint, direkt erste Nacht durchgeschlafen. Seitdem schläft sie durch.
Ja,
das war bei mir auch nicht.
Aber weißt du, was ich jetzt feststelle? Und das ist eigentlich das Spannende daran. Ich habe es ja jetzt nochmal probiert und ich habe es dann auch durchgezogen von 10 bis um 4 und bin dann auch teilweise tragend mit ihr durch die Wohnung gelaufen. Und habe dann aber irgendwann auch nur noch ab 4 oder 5 und habe alles davor auch rausgeschmissen. Also nur noch zum Einschlafen und abends. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wie das jetzt kam vor kurzem. Ich glaube, mein Mann hat ja irgendwie ein Milchfläschchen abends gemacht. Und dann hat sie dieses Milchfläschchen getrunken und ist danach einfach eingeschlafen. Ich habe neben ihr gelegen, sie hat ihre Hand so in mein T-Shirt so rein, bubi, bubi, ne, so. Ich da gelegen so, weißt du, so wegen der Brustwarze, weil die fummelt dann da überall so dran rum und spitzelt so, ne. Und dann ist sie einfach eingeschlafen. Und dann dachte ich mir so, jetzt haben wir den Dreh raus. Ja.
Aber ich finde...
Und
ja?
Da habe ich weitergemacht.
Ja,
und jetzt, aber jetzt habe ich die Kacke, und das war ja das, was ich immer mein Argument war, es nicht anders zu machen. Jetzt muss ich abends Milch aufkochen und sie trinkt auch keine Prämilch. Das heißt, die kriegt Kuhmilch.
Ja gut, machst du ja.
Aber weißt du, wie viel Kuhmilch die gerade trinkt?
Musst du mit Wasser
verdienen. Ja, das muss ich jetzt. Aber jetzt sind wir gerade erst dabei, dass ich ihr erstmal Kuhmilch gebe.
Wie meine Nichte,
so
die hatte dann irgendwann nur noch so ein bisschen Tropfen Milch, damit
so
das weiße Farbe hat.
So widerlich, ne?
Das war eigentlich nur noch Wasser.
Ja, ja. Also da sind wir jetzt, ne? Also wir haben jetzt halt auch wieder ziemlich heavy Nächte. Aber ich glaube, dass bei ihrem Gehirn gerade mit der Sprache wieder ganz viel passiert.
Ich finde das immer so gut, wie man versucht, irgendwelche Gründe
zu finden. Aber ich merke das bei ihr wirklich, weil die verarbeitet so heftig im Schlaf. Und ich weiß, dass sie halt so krass viel weiter ist als andere Kinder in ihrem Alter. Und dass die halt auch so unruhig ist und dann sich von hin und her. Und dann krabbelt die auf mein Gesicht, legt sich da runter, dann schreit sie Platz, Platz. Und will, also es ist, wir könnten
ja,
eine Comedy
draus
drehen.
Ich finde halt trotzdem, was bringt es? Im Endeffekt ist es egal, was für ein Grund, aber man sucht einfach immer Gründe, sei es wegen Zahn. Hat mit meiner Schwägerin drüber gesprochen.
Das ist das Zahn.
Dann gibt es ja auch Kinderärzte, die behaupten, Zahn tut den Kindern nicht weh, weil die Zähne gehen einfach durch. Muss halt auch sagen, mein Großer, der hat jetzt ja die letzten Backenzähne gekriegt. Ne? Und das war einfach so, wir waren bei der zahnärztlichen Vorsorge und dann, sagt die, da. Dann sagen die, ja, und der hat ja schon die zwei Backenzähne.
Aber uns hat es beim Großen unten rechts, der Große, der hat wehgetan.
Genau, und ich kannte auch jemanden, wo es wehgetan hat. Der hat halt gar nicht
gemerkt. Beim Zähneputzen halt.
Und ich glaube, es ist super individuell. Ja, und aber trotzdem, weil was bringt es dir? Du schläfst halt wenig. Das ist das, was zählt.
Ja, also ich schlafe.
Egal welchen Grund es gibt. Und man versucht aber immer, einen Grund zu finden, damit man sich besser fühlt in dem Moment. Und immer, das ist bestimmt das. Und im Endeffekt, die Zeit macht's und dann ist das auch vorbei. Und das ist halt immer so.
Ich find's meine witzig. Augenringe müssen auf jeden Fall ein bisschen rausgeduschiert werden. Aber wir sind durch. Das ist eigentlich das Fazit. Wir sind durch. Wir geben jetzt nachts Kuhmilchfläschchen.
Und Freedom.
Und es ist Freedom. In meinem Kopf ist Freedom.
Aber was ich auch richtig geil finde, weil bei dir ja auch beim zweiten, bei mir auch beim zweiten, dieses Krabbeln, ne?
Oh.
Dieses, und es ist halt einfach so ein Kuschler. Und bei mir war das auch. Und der ist ja nicht nur bei mir, ne? Der hat das ja auch bei Oma gemacht und so. Immer
das
rein.
Hat sie das letztens auch bei der Tante gemacht.
Und das hat so beruhigt. Und geil, jetzt im Urlaub war ich halt, als ich da mal noch aus der Dusche kam. Und meine Schwägerin war eben dabei, die stillt ja noch. Und das war halt großes Thema beim Kleinen. Und dann
hat er zu mir gesagt,
bei dir kommt ja keine Milch raus. Aber Mama, wenn du noch mal ein Baby kriegst und dann kommt da Milch raus, kann ich dann auch mal probieren. Ich dachte, natürlich darfst du mal probieren. Man muss jetzt nicht aus der Brust probieren, ne? Aber das war ihn so fasziniert, auch als sie dann meine Schwägerin gestillt hat. Und er guckt dann und sagt, da kommt Milch. Ich habe gesehen, wie da die Milch rauskommt.
Wie Milch.
Also irgendwas ist da fest verankert bei ihm.
Ach, aber ich bin durch.
Ich glaube auf jeden Fall seine Freundin
wird später sehr verwirrt. Ich war aber auch ein bisschen traurig. Ja, oh ja, das habe ich. Ja. Oh,
das war richtig so ein...
Oh. Ein Brustfetischist.
Ja, oder halt so überhaupt Haut. Ich muss ja auch nur, wenn ich meine Hose ausziehe, meinen Schlafi anzuziehen oder eine Jogginghose, egal was er macht, er spielt und er sieht, ich habe keine Hose an, er steht auf, er kommt und streichelt meine Beine. Oh. Oder heute hatte ich hier ja so ein bisschen ankle-free, ne?
Mhm.
Mama, du hast da was. Hat das so gestreichelt.
Das ist so süß.
Das ist süß. Also ich finde auch mit Jungs, also Jungs sind einfach auch krasse Kuschler. Also ich habe ja beides, ne? Beide Extreme, aber... das sagt echt gar nichts.
Aber das ist total abgefahren, weil bei uns ist es tatsächlich auch so, dass der Große, der ist auch bis heute noch, der kommt einem richtig, richtig nah nachts. Wir haben ja immer noch Samir im Bett, schlafe ja mit beiden Kids wirklich in einem großen, großen Bett auf fast 4 Meter Liegefläche. Ansonsten könnte man das nicht aushalten. Und ich hatte jetzt irgendwann diese Woche, als mein Mann nicht da war, hatte ich auch irgendwann das Gefühl, ich konnte nicht. Ne? Also ich habe auf der einen Seite meinen Sohn gehabt, der so richtig krass nah an mir dran war. Ich finde das irgendwie immer so witzig. Wenn dann Milch gebraucht wird, ganz schnell. Milch, also so. Und das in Dauerschleife. Da kannst du richtig einen Haschmilch von kriegen. Und die kommt dann so, ich stelle mir das immer so witzig vor, so ne, aus dem hintersten Eck, so, wow, so rübergerobt.
Dann bräuchte diese Nachtkameras.
Ja, genau. Oh, das würde ich aber gar nicht sehen, weil das würde ich, glaube ich, gruselig finden. Aber die kommt dann echt rübergerobt, dann schnallt und dann knallt die sich immer so neben mich. Und will dann Milch und dann kommt Platz. Und dann will die wieder ihren Platz haben. Wo ich dann manchmal liege und mich gerade nur so, weißt du, so da irgendwie liege, total komplett verspannt bin. Mhm. Und also die eine braucht komplett viel Platz und der andere, der war früher schon so, dass der mit dem Kopf in meiner Achsel gelegen hat.
So wie so ein Löffel. Also er ist auch so, schmiegt sich so an den Körper an. Aber ich finde es so,
zweite Haut.
So natürlich, ne? Also der stört auch nicht.
Mm-mm.
Bei einem anderen ist mehr so Geodreieck, sag ich immer, im Bett. Aber das andere ist wie so. Der fühlt einfach, wie er liegen muss. Ich tue ihm ständig weh, er tut mir ständig weh.
Ist das so geil.
Okay.
Jo.
Also.
Ja, schön.
Wir sind, du bist frei. Ich wollte gerade sagen, ich wir sind frei.
Nach 19. Wir sind frei. Wir sind definitiv wir sind frei.
Ja.
Ach, herrlich.
Herrlich.
Schön.
So. Und ich habe hier was Tolles ausgedruckt.
Ja. Habe ich schon gesehen.
Ich muss das jetzt mal in die Kamera halten, deshalb bin ich unglaublich stolz. Wir haben ja eh immer schon so viele coole, richtig coole PDFs zum Download in unseren Kursen. Wir haben auch unsere Kliniktasche, die man sich kostenlos downloaden kann. Und hier aber...
Die übrigens alle erprobt sind, ne?
Mächtig stolz.
Mhm.
Katha hat das nämlich alles selber für ihre zweite Geburt und Schwangerschaft ausprobiert. Aber das hier, kann ich euch sagen, das ist nämlich unser Geburtsplan. Und... Da geht es nicht nur darum, einen Geburtsplan, einen einseitigen Geburtsplan für die Klinik zu erstellen, den man dann da abgibt, sondern vielmehr geht es eigentlich darum, dass du dich mit dem Thema Geburt auseinandersetzt und einfach mal so überlegst, okay, was will ich eigentlich unter der Geburt? Weil das macht es ja eigentlich aus, ne? Sich überhaupt immer da mit dem Thema zu beschäftigen und zu gucken, was gibt es denn auch alles für Optionen? Und dann auch selbstbestimmt die Geburt erleben zu können, gerade wenn du selber vielleicht auch gar nicht mehr so zurechnungsfähig bist, das Ganze auch mit der Begleitperson, Partner, Partnerin oder wer auch immer mit dem Kreißsaal kommt, mal durchzusprechen. Und Katha, du hast es ja gemacht, unseren Geburtsplan. Erzähl mal ein bisschen.
Also ich glaube, mir ist jetzt gerade ein Impuls gekommen und das ist genau der, dass das, was man nicht tun sollte vor einer Geburt ist, sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, es gibt ja, ich finde, wenn man so schwarz-weiß denkt, dann haben wir ja oft zwei Lager. Es gibt immer so das ganz Extrem, was alles sich reinzieht und immer alles hinterfragt und auch 80 Fragen immer zu irgendwas hat. Oder es gibt halt eben die, die sagen, ey, mein Körper weiß ganz genau, was ich da tue und ich mache gar nichts. Ja, und ich habe das in der ersten Schwangerschaft und Geburt oder vor der ersten Geburt habe ich das eher Richtung dem ersten Lager gehalten, dass ich gesagt habe, ich ziehe mir nicht 80 Ratgeber rein und auch nicht 100 Homepages und sonst irgendwas, ne? Weil ich mich auch nicht so, also ich finde, wenn du dir die Literatur anguckst, es gibt unfassbar viel wertvolle Literatur, aber es gibt auch viele Sachen, die mit mir nicht so, weiß ich nicht, die haben, mit denen konnte ich nicht so gut, ne? Ich habe allerdings aber ein Buch gehabt und das fand ich richtig, richtig cool. Und da waren so viele gute Impulse für die Geburt drin, dass ich auch meinem Mann immer einen Bapa reingepackt habe und gesagt habe, hier, das musst du lesen. Lass die Bilder weg. Da gab es auch ganz viele so Geburtsbilder drin, so sehr natürlich. Was ich jetzt sage, okay, bitte musst du nicht gucken. Es geht nicht darum, sondern du musst einfach nur ein paar Seiten lesen, damit wir uns beide irgendwie unterhalten können, was wichtig ist und was nicht. Und auch, dass wir uns einfach damit mal beschäftigen, weil es gibt so viele Sachen, über die man sich vorher am besten informieren sollte, um einfach ins Gespräch zu kommen. Und dafür fand ich den Geburtsplan extrem hilfreich, wichtig. Und gerade auch, und das ist auch für mich ein Appell für alle, die schon mal eine Geburt erlebt haben, selbst wenn du so weit bist, dieser Geburtsplan bei einer zweiten, dritten Geburt ist einfach der Knaller, weil du weißt ja, was eine Geburt bedeutet und was es auch mit dir macht, wie du dich vielleicht selber auch verhältst. Denn ich habe dann vor der zweiten Geburt habe ich genau das mit den Videos, die wir halt immer hatten in unseren Kursen, wo ich mir wirklich einfach medizinisch ganz super von dir, wie dir immer erklärt, einfach nochmal die Grundlagen reingezogen habe. Phasen unter der Geburt, was passiert bei einem Kaiserschnitt, was ist der Unterschied zu einem Notkaiserschnitt, was ist, wenn es halt eben vaginal operativ ist unter der spontanen Geburt, also lauter solche Geschichten. Und das Schöne war, dass ich das halt alles mit dem Wissen, mit meinem Mann, mit dem Plan einfach nochmal durchgesprochen habe. Einfach zu sagen, okay, wenn Notfall X eintrifft, ja, wenn es jetzt einen Notkaiserschnitt gibt, unter irgendwelchen Umständen, du gehst definitiv mit dem Baby mit. Egal, was mit mir ist, du lässt das Kind nicht alleine. Das war mir wichtig. Ne? Oder dass du auch vielleicht, und das finde ich ja ist auch das Wichtige, dass du nicht diejenige bist, die in diesem Moment noch 8 Entscheidungen treffen muss, weil das ist unter gewissen Umständen vielleicht gar nicht möglich. Du gibst aber auch dem +1, was du mit in den Kreißsaal nimmst oder halt eben, egal, auch wenn du jetzt auch im Geburtshaus bist, du gibst ihm ja eine Sicherheit. Du gibst ihm eine Sicherheit zu sagen, wir haben das vorher besprochen und ich weiß, dass sie das unter keinen Umständen möchte. Und dass du halt eben deinen Schutzschild einfach mitnimmst, die halt einfach für dich komplett alles ausbreitet und für dich auch mit den Schwestern, mit den Hebammen, mit den Ärzten einfach kommunizieren kann. Und ich glaube, das war für mich so das größte Geschenk durch diesen wirklich sehr, sehr guten und sehr langen Geburtsplan. Abgegeben in der Klinik habe ich ihn nicht. Für uns war er gut.
Ja, aber das Krasse war, ich erinnere mich auch immer noch mal an Zeiten im Kreißsaal, wenn dann die Frauen bei der Geburtsanmeldung quasi so den DIN A4-Zettel Geburtsplan, in Anführungsstrichen, dahin geklatscht haben und die Frau kam dann zur Geburt. Ich kannte die noch nicht und dann haben wir die Akte aufgeschlagen und dann hing da schon mit so einer kleinen Büroklammer dran der Geburtsplan. Also eigentlich war es so eine Liste von Dingen, die sie auf gar keinen Fall wollen. So niemals eine PDA, ich möchte keine Schmerzmittel, ich möchte keinen Venenzugang, ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht. Und du dachtest dir so, verdammt, das wird eine Katastrophe mit Ansage. Und das ist halt so überhaupt nicht der Sinn von einem Geburtsplan, finde ich. Und ich finde, da muss man schon immer so ein bisschen unterscheiden, weil es geht ja nicht darum, jemandem Vorschriften zu machen, ich möchte das nicht und dies nicht, weil die Personen, auch die im Kreißsaal arbeiten, das größte Ziel für die ist es, dass die Mutter und das Kind gesund bleiben, gesund durch die Geburt kommen, dass alles gut läuft. Und da will ja niemand was Böses. Und ich finde, das muss man sich immer überlegen. Und es geht vielmehr darum, sich einfach mal mit allen Optionen auseinanderzusetzen. Mhm. Natürlich kann ich sagen, hey, mein primäres Ziel ist, ich möchte nicht überrannt werden mit Schmerzmitteln, dass vielleicht in der Situation, wo die Hebamme sagt, ich kann Ihnen jetzt ein Schmerzmittel anhängen oder sowas, dass man sagt, ich möchte es erstmal versuchen. Das kann man ja auch ansprechen, ne? Aber dieses ganz klar sagen, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht. Also da finde ich immer, da übergeht man auch die Professionalität des Personals. Und das ist immer ganz schlecht, weil das auch für schlechte Stimmung sorgen kann. Ne? Und beim Geburtsplan geht es ja vielmehr darum, sich, wie du schon gesagt hast, mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wie kann er die Geburt ablaufen? Wie stelle ich mir das vor? Was wünsche ich mir? Ne? Dass ich mich zum Beispiel auch bewegen kann und das auch mit der Begleitperson zu kommunizieren, weil es wirklich sein kann, dass man mal kurz hilflos ist, ja, wenn man überrannt wird und nicht weiß, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn ich und mein Körper Wehen empfinden, und der dann auch mal vorschlagen kann, sag, hey, du hast doch gesagt, hier, die und die Position tut dir gut, probier das doch mal, ne? Oder dass er auch der Hebamme vielleicht mal sagen kann, meine Frau hat sich das und das gewünscht, und da vielleicht eben, wie du sagst, so ein vielen Schutzschild auch mal dastehen kann. Weil was natürlich schon ist, jede Hebamme, finde ich, oder habe ich die Erfahrung gemacht, viele Hebammen haben auch so ihre Lieblingspositionen. Ne? Oder wenn sie selber körperlich vielleicht auch eingeschränkt sind, sind sie vielleicht nicht ganz so beweglich, gehen halt vielleicht nicht so gerne in die Hocke, wenn die Frau irgendwie Vierfüßler ist oder kniend oder was auch immer, ne? Und dass man da selber auch eine Initiative ergreifen kann, sagen kann, aber diese Position tut mir gut, ich möchte das gerne machen, weil man weiß, dass es diese Position gibt oder auch diese Option, ne? Auch was Schmerzmittel angeht und sowas, dass man danach fragen kann. Und das finde ich halt so wichtig. Und genauso, dass eine Geburt nicht immer nach Plan verläuft. Ich glaube, das weiß jeder. Wir können uns natürlich unsere Traumgeburt ausmalen, aber ich habe ganz oft erlebt im Kreißsaal, dass Frauen massiv überfordert waren, wenn dann plötzlich geswitcht werden musste. Ja, und plötzlich es hieß, okay, wir müssen jetzt, jetzt muss es schnell gehen. Ne? Und dann im Kreißsaal ist halt so, dann muss es super schnell gehen manchmal.
Und ich glaube, oder meinst du nicht auch, also ich glaube, dass es, auch wenn du informiert bist, und dich vorher halt eben, sage ich mal, mit auch einem Notkaiserschnitt, ne, mit dem roten Knopf an der Wand, also so habe ich mir das immer vorgestellt, ne? Wenn du dich damit im Vorfeld auseinandersetzt und du weißt, was passiert, dann ist es trotzdem ein Schockmoment. Ja, also ich glaube, das ist egal wie, aber du weißt zumindest, was ist. Und da muss ich auch wieder sagen, die Begleitperson auch wieder krass in Schutz nehmen. Alter, das ist heftig. Ich möchte gar nicht in die Rolle eigentlich kommen. Ne? Wenn du dann da irgendwie, ich meine, als Frau ist es ja schon schlimm, wenn sowas passiert. Nicht, dass ich das erlebt habe, aber wir kennen ja Geschichten, die uns erzählt worden sind oder auch aus dem Freundeskreis. Es ist ja emotional, es ist ja krass, jetzt los. Ne? Ich meine, das ist ja, da kriegst du ja Panik. Also mir ist ja schon das Herz in die Hose gerutscht, nur weil jemand im kleinen Laut sagt, die Herztöne werden schlecht im Hintergrund, wir müssen umlagern. Ja, aber auch dein Plus eins. Ich meine, ich finde, Geburt per se ist ja für die Begleitung schon krass. Also das als andere Person zu sehen, was eine Person, eine Frau dort leistet unter der Geburt. Also was für ein Kraftakt das auch ist und was da auch vielleicht aus jemandem rauskommt, was man vielleicht noch nie vorher so gesehen hat, ja. Das ist ja schon auch extrem überwältigend. Ne? Wir reden ja auch ganz oft dafür, dass für die Frauen das immer so ist. Aber mein Mann musste danach auch einfach mal, der musste das auch ein bisschen verarbeiten, ne? Also weil das halt auch schon krass ist. Also, und auch die Angst, es passiert was mit dem Baby, passiert was mit der, also mit deiner Begleitung etc. Ne? Und ich finde, wenn du dir dann vorstellst, dass deine Begleitung, dein Partner, deine Partnerin in dem Moment, wo es zu einem Notkaiserschnitt kommt, und der überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was da passiert, also auch nicht, wie der Ablauf ist. Alter, das ist, ich finde, das ist für mich eine Vorstellung, da kriege ich Gänsehaut, weil das einfach, weißt du, da bekommst du ja Angst. Du kriegst ja, weil darf man während dem Notkaiserschnitt, darf die Begleitung noch mit rein? Und genau das, guck mal, wie krass das ist. Du gehst da rein, denkst, es ist alles cool und von jetzt auf gleich, zack, switcht es um und dann stehst du vor verschlossenen Türen. Also für dich selber, die du drinnen liegst, ist Notkaiserschnitt auch immer gleich, ist dann Vollnarkose. Genau. Guck mal, wie krass. Also wie krass für alle Beteiligten. Und das war für mich genau der Punkt, warum ich gesagt habe, okay, du, ein bisschen damit auseinandersetzen muss man sich, ob ich meinem Körper vertraue oder es ihm ob ich mir das zutraue. Das hat mit dem anderen nichts zu tun, sich das Wissen anzueignen, was passiert im Falle X. Und das ist einfach nur was im Köfferchen drin ist als Sicherheit, dass du gesprochen hast, was passiert dann und wie geht's dann weiter und was passiert denn dann, dass man auch fragen kann in der Klinik vielleicht.
Genau, ne? Das finde ich auch noch ein Punkt.
Oder auch beim Arzt, dass man einfach im Vorfeld schon fragt, ich habe mich für die Klinik entschieden, bei einem Notkaiserschnitt, wo ist das denn? Wie funktioniert das? Ist das irgendwo ganz woanders? Wie ist das? Ne? Also das ist so.
Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt.
Ich kann es wirklich nur jedem raten, das einfach irgendwie im Hinterkopf zu haben und genau sich deswegen damit auseinanderzusetzen.
Auch das Thema, also einmal genau, dass man nachfragen kann, wie ist eigentlich der Ablauf, wo ist denn der OP? Weil ich kenne hier in Frankfurt, ist das auch super unterschiedlich. Bei uns damals war das auf einer Ebene. Ich kenne aber auch ein großes Klinikum hier, da ist der OP-Raum eine Etage tiefer. Das heißt, auch das Kind kommt danach in den Kreißsaal, die Mutter ist noch eine Stunde im Aufwachraum. Solche Sachen. Und auch noch ein wichtiger Aspekt, Wochenbettstation. Auch ja. Da haben wir ja auch bei unserem Geburtsplan auch immer das Thema nochmal mit drin, dass man da nochmal überlegt, okay, was möchte ich alles haben, wie soll das dann laufen, was muss ich vielleicht mitnehmen, was könnte ich vielleicht auch kommunizieren, ja, also ein ganz großes Streitthema ist ja auch oft Schnuller, Pränahrung und so weiter, ne, das kann man ja auch kommunizieren mit den Schwestern auf Station, was man sich überhaupt erstmal darüber Gedanken macht, was gibt's da überhaupt für Optionen, also
cool.
Super, super wichtig und absolut zu empfehlen.
Und, was haben wir? Alle, die wir nämlich genau wissen wollen, was in dem Geburtsplan alles für Möglichkeiten sind, die ihr besprechen könnt, über die ihr euch zusammen Gedanken machen könnt und auch erstmal individuell als Frau. Wir haben dieses wunderschöne Dokument, was dort liegt, zum Download.
Und natürlich auch, wenn du dich überhaupt über das Thema Geburt in der Klinik mehr informieren möchtest, wissen möchtest, wie läuft es eigentlich, wie finde ich die richtige Klinik, dann laden wir dich auf jeden Fall herzlich ein zu unserem kostenlosen Webinar, bei dem du einfach teilnehmen kannst. Und da kannst du unten auch dich über den Link in den Shownotes direkt zu anmelden. Da teilen wir ganz, ganz wichtige Infos für dich auch nochmal und unsere Geheimtipps für die Klinik, was du auch unbedingt mitnehmen solltest, beachten solltest, womit du dich beschäftigen solltest und auch, ja, wie kann dein Partner dich im Kreißsaal unterstützen? Also komm gerne in unser kostenfreies Webinar, melde dich am besten jetzt direkt an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Ja. Und eine Sache wollte ich aber unbedingt nochmal mit dir besprechen, weil da habe ich letztens auf Instagram ein krasses Reel auch wieder zugesehen, wo sich jemand so ausgekotzt hat über das Thema CTG im Kreißsaal.
Ich habe mich gerade so gesehen, so, ja, oh. Was will sie jetzt von mir? Wo muss ich jetzt darauf reagieren?
Ja, ja, CTG ist ja auch so ein Thema. Oh, ne? Ja, ich meine, CTG auch hier in meiner Praxis, CTGs in der schwangeren Vorsorge sind ja nicht in den Mutterschaftsrichtlinien festgelegt. Also läuft die Schwangerschaft komplikationslos, muss ich nicht ab der 30. Woche ein CTG schreiben. Ja? Es gibt Empfehlungen und bei Terminüberschreitung sollte man CTG schreiben. Aber unter der Geburt ist das ja auch so ein kleines Streitthema. Wie war das bei dir?
Ey, ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Nein?
Nein.
Also ich war super krass überrascht von mir. Ich dachte,
keine Ahnung, ab wann hat man das? Ich war klar immer wieder zur Kontrolle am CTG, als ich reingekommen bin.
So. Aber im Kreißsaal.
Also in der Badewanne habe ich kein CTG.
Ja gut, in der Badewanne nicht, aber im Kreißsaal, dann auf dem Kreißbett. Also bei mir.
Unter der Geburt meinst du? Ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, gut, du bist
mehr.
Crazy. Also ich habe auf jeden Fall Ahnung, ich weiß so warum. Weil als ich im Kreißsaal als Ärztin gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, wenn die Hebamme das CDG abgemacht hat, habe ich immer gedacht, willst du mich veräppeln? Mach dieses CDG wieder drin. Da wurde ich richtig unruhig, ja, weil ich auch dachte, boah, ich brauche das irgendwie für meine Sicherheit, ne? Gerade auch als Jungassistenzärztin.
Ach, das so, das
und dann war ich bei meinem ersten. Bei meiner ersten Geburt, ich war so krass im Vertrauen und ich war so überrascht. Ich hatte 2,5 Stunden kein CTG, ne? Ich war aber so, ich habe ihn ja immer gespürt. Und das fand ich so heftig, weil ich in dem Moment dachte, okay, und warum habe ich das früher immer nicht so akzeptiert? Also was heißt akzeptieren, warum? Das hat mich gestresst, wenn ich wusste, da liegt einer im Kreißsaal und hat kein CTG, ne? Und das war eine krasse Erfahrung. Aber auf jeden Fall ist das nicht Pflicht, ja? Aber es ist auch cool ist, also ich meine, gerade am Ende macht man gerne ein CTG, weil während der Austreibungsphase sacken gerne mal die Herztöne ab, wenn das Kind durch die Enge, Beckenenge durchgeht und sowas da. Aber was viele nicht wissen, es gibt ja diese Walking-CTGs, ne? Das heißt die CTG ohne Kabel, dass man sich trotzdem gut bewegen kann, dass man alle Geburtspositionen einnehmen kann und
ich
sowas.
Ich wollte mich gar nicht mehr bewegen, deswegen. Ich weiß noch, bei der zweiten jetzt, ich war so krass. Also ich werde nie diese Uhr über dieser Tür, werde ich einfach, auch deshalb der Blick geht schon direkt wieder so. Ich werde es nie vergessen, aber ich glaube schon, hundertprozentig, weil ich glaube, ich hatte einen Moment, wo du es jetzt erzählst, wo ich dachte, okay, die haben draußen die Überwachungsmonitore,
ja,
wenn die halt nochmal raus sind, etc. Aber Ich habe übrigens meinen Geburtsbericht gestern nochmal in der Hand gehabt. Da stand auch drin, Geburtsstillstand unter Austreibungsphase tatsächlich. Das ist mir gestern irgendwie im U-Heft. Ich habe das irgendwie noch im U-Heft von ihr drin, ne? Ist mir das irgendwie begegnet. Aber ganz ehrlich, ich habe das auch bei der ersten Geburt, werde ich das auch gehabt haben und ich kann mich nicht dran erinnern. Also wie soll das dann, ich war im Vierfüßlerstand, halt das eine Mal, das andere dann in Seitenlage, also dann beides Mal zum Ende hin Seitenlage. Die haben das bei der zweiten Geburt noch versucht, in Vierfüßler zu drehen, aber ich wollte mich nicht mehr bewegen, weil ich so unter Schmerzen war irgendwie, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte. Ich hatte immer dieses bekloppte Bild im Kopf, dass ich da irgendwie keinen Platz schaffe. Weißt du, ich wollte mich nicht mehr bewegen, weil ich gedacht habe, oh Gott, nee, jetzt ist sie schon auf dem Weg. Ich will nicht, dass es sich wieder ändert, was eigentlich so bekloppt ist, ne? Aber ich habe das nicht als schlimm empfunden tatsächlich. Also es hat mich nicht behindert. Ich hatte nirgendwo das Gefühl, dass irgendwo was hing oder so, weißt du?
Ja, also bei mir war das auf jeden Fall auch so. Ich war nur so krass, also mich hat das auch überhaupt nicht gestört, aber ich war so krass von mir überrascht, dass ich es einmal beim ersten nicht mehr gebraucht habe. Ich für mein Gefühl, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es beim zweiten war. Aber wo du sagst, ich wollte mich nicht mehr bewegen beim zweiten. Ich war sehr lange in der Aufrechten und so. Und irgendwann... Herzlich willkommen, Übergangsphase. Hat mein Kreislauf sowas von nicht mehr mitgemacht. Ich konnte nicht mehr stehen. Mir wurde da so schwindelig. Mhm. Und da war ich dann aber auch bei 8 cm und musste ich mich hinlegen und dann ging gar nichts mehr. Lag ich nur noch auf der linken Seitenlage und dann hatte ich so einen Wehensturm. Also da war auch nicht mehr viel rauszuholen. Und das ist aber auch sowas, ne? Einfach dem Körper dann auch vertrauen. Mhm. Auch wenn man sich jetzt vorher vornimmt, ich will aber in der Aufrechten entbinden. Ja, das gerne. Ging gar nicht. Also mein Kreislauf hätte.
Mein absoluter Wunsch, ne?
Mein Kreislauf hätte nicht mitgemacht.
Ich habe mal Lassanach tatsächlich probiert, so bevor ich in die Badewanne ging und so. Und das hat sich so überhaupt nicht gut angefühlt. Ne?
Bei mir war es richtig optimal.
Und das Zuhause ist heftig, ne? Weil ich ja also vorher immer in Malassana, ich hätte ja Stunden in Malassana für mich so hängen können, ne? Unter Geburt gar nicht.
Krass, bei mir war es optimal, auch in der Badewanne selbst. Und auch noch zu Hause da an dem Küchenschrank, ich sehe mich da heute noch. Also.
Geil.
Ja, super.
Voll schön.
Schöne Folge, mal wieder Video-Podcast-Folge. Jo. Ich habe mich sehr gefreut.
Auch wenn uns eine Kamera verlassen hat.
Ich bin immer noch nicht ganz entschieden.
Ob du dann
lila oder schwarz. Ich finde schwarz schon ziemlich cool, aber ich habe jetzt echt mal gedacht, ich wage es jetzt mal mit Nagellack zu praktizieren hier. Und wollte dann aber so eine helle Farbe nehmen.
Dass wieso machst du denn nicht Shellack? Das geht doch wenigstens nicht ab.
Weil dann muss ich es immer abmachen lassen. Das stresst mich, muss ich immer Termine wahrnehmen.
Nee, kannst du auch alleine. Okay. Kannst du halt mal acetonhaltigen Nagellackentferner nehmen.
Also wir werden euch auf dem Laufenden halten, was meine Nagelhygiene angeht.
Cool. Schön und wir packen euch alles auf jeden Fall in die Shownotes. Gibt auf jeden Fall jede Menge zum Thema Geburt in nächster Zeit. Das ist richtig cool. Auch nächste Woche wird es einen super interessanten Podcast geben. Kleiner Spoiler vorab. Also hört da auf jeden Fall nächste Woche mal rein. Rike hat einen wirklich sehr, sehr spannenden Interviewgast mit im Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, kommentieren möchtet, einfach bei Instagram oder uns gerne direkt schreiben. Und ansonsten versuchen wir jetzt mal, unsere Kamera hier noch zu richten und schauen mal, was da so los ist.